ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Das ist wie mit dem Brexit. In der gesamten Rede kam das nicht einmal vor.
Ja.
Diese Themen, die Farage, die die Rechtspopulisten besetzt haben, aggressiv, traut sich Labour nicht anzufassen.
Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten in London. Heute im Studio Annette Dittert.
Hallo.
Und mein Name ist Christoph Prössl. Wir stecken mitten in der Party-Conference-Season. Die Parteien halten ihre Jahrestreffen ab. In der vergangenen Woche trafen sich die Parteimitglieder von Reform UK, am vergangenen Wochenende Labour. Und es gibt so viel zu berichten, zu analysieren. Wir müssen reden. Annette, du warst in Birmingham bei Reform UK.
Mhm.
Wie war die Stimmung?
Die Stimmung war bestens, weil Reform ja bei diesen Wahlen im Juli das erste Mal es geschafft hat, nicht nur 5 Sitze zu bekommen, sondern auch fast 15% der Stimmenanteile. Und das ist das erste Mal, dass sie sich so klar durchsetzen haben können. Und insofern haben sie sich gefeiert. Interessanterweise viel mehr als später Labour, die ja eigentlich was zu feiern hatten, weil die ja nun die Wahl gewonnen hatten.
Ja, Nigel Farage hat ja gesprochen, der Parteichef von Reform UK. Und mein Eindruck war, er hat eine Rede gehalten, in der er eigentlich weniger auf die Inhalte gesetzt hat, als vielmehr beschreiben wollte, dies ist eine Partei im Aufbruch. Also an diesen Erfolg angeknüpft hat und gerade erst gegründet, jetzt schon im Parlament mit 5 Abgeordneten. Und dann gab es eben zum Beispiel diese Passage in seiner Rede.
Wow, I gotta tell you, the energy, the optimism, the enthusiasm that we've got in this room is not something that could be replicated by any other political party in this country.
Ja, also er spricht da von dem Optimismus im Raum und das klingt für mich schon ziemlich orchestriert, so nach dem Motto, ihr seid Teil von was Größerem, hier entsteht etwas. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich meine, Farage ist halt ein wirklich begabter Demagoge, ein echter Populist, Rechtspopulist, Nationalist, der immer mehr auch rassistische Untertöne fördert in seiner Partei und auch zulässt. Das Interessante an der Rede war aber vor allem, dass er extrem harmlos daherkam. Also es gab keinen einzigen wirklich extremen Aufruf oder rassistisches Element in dieser Rede, sondern er hat sich wirklich bemüht, anders als sonst oft extrem mainstreamig daherzukommen. Also das war so ein bisschen Wolfs im Schafspelz,
ja,
weil im Prinzip diese Partei doch schon sehr eben in den Far-Right-Bereich abrutscht immer wieder und er befördert das auch ganz ja offen. Also als die Riots zum Beispiel jetzt waren, diese Unruhen auf den Straßen im August, da hat er ein Video auf den sozialen Medien veröffentlicht, wo er gesagt hat, glauben wir wirklich, dass die Knife Attack, also diese Messerattacke in Southport, die das ausgelöst hat, glauben wir wirklich, dass das kein Asylbewerber war? Es war keiner. Es war ein Brite. Aber er hat eben diese Gerüchte richtig angestachelt und aufgehetzt. Das heißt, er macht das immer sehr geschickt und er hat das auch bei dieser Parteitagsrede sehr geschickt gemacht. Die rassistischen und wirklich üblen Parolen, die hat er den anderen überlassen, die dann aber eben nicht in Clips im Fernsehen gelandet sind. Also da waren schon auch ein paar wirklich beunruhigende Reden, die ins ganz Rechtsextreme abrutschten oder auch sehr rassistisch waren. Nur er selber versucht eben sich als ein, ja, so eine Art Mainstream-Konservativer, der aber alles anders macht als die Mainstream-Parteien, also ganz geschickt eigentlich sich zu präsentieren.
So Mann der Mitte, ne, hat man den Eindruck.
Das ist sozusagen die Idee, also das möchte, aber darunter appelliert er eben an ganz andere Dinge und die Partei ist eben auch keine konservative Partei, sondern eben eine rechtspopulistisch-nationalistische mit sehr rassistischen Untertönen.
Ist er für dich ein Populist?
Absolut, ja. Also der ist im Grunde der oder einer der einflussreichsten Politiker in Großbritannien, wenn man sich die letzten 15 Jahre ansieht. Ohne Nigel Farage hätte es den Brexit nicht gegeben. Der hat von Anfang an immer wieder auch mit rassistischen Tropen immer wieder betont, dass wir austreten müssen aus der EU, weil sonst die ganzen Türken kommen, die ja jetzt der EU beitreten. Also er hat immer wieder gelogen auch, hat falsche Horrorszenarien an die Wand gemalt. Eigentlich als einer der ganz frühen Populisten und hat damit die Tories, also die konservative Mittepartei hier, schon im Grunde seit 2012 vor sich hergejagt. Und Cameron, der damals noch der Premier war, der hatte wirklich Angst vor ihm und hat dann auch unter anderem deswegen, weil er Angst hatte vor der Partei, die damals noch UKIP hieß, also diese Reformpartei ist jetzt auch keine neue Partei, sondern es ist die dritte Umbenennung der immer gleichen Farage-Bewegung. David Cameron hat damals auch schon angefangen zu sagen, ja, wir müssen die Immigration, also die Migration begrenzen und hat dann auch schon 2012 als Reaktion auf Nigel Farage diese Migration oder irreguläre Migration, wie man das heute nennt, hat die als Schwarm bezeichnet. Also war auch von der Sprache ganz nah schon plötzlich an diesen rechtspopulistischen Tropen, die der eben im Grunde ein bisschen erfunden hat, wenn man so will. Und hat auch nicht zuletzt wegen Farage am Ende dieses Brexit-Referendum ausgerufen, weil er einfach von diesem rechten Rand Ruhe haben wollte und sich davon erhofft hatte, wenn dieses Referendum, was ja Cameron damals dachte, gut geht, dann ist das Thema erledigt. Und ja, und Farage hat am Ende gewonnen und das hat er eben auch auf der Bühne am Freitag gesagt. Wir haben den Brexit erreicht, obwohl er interessanterweise jetzt immer sagt, naja, der ist ja nie richtig umgesetzt worden, weil auch er ja sieht und zugeben muss, dass das Ganze ja ein Desaster war.
Ja. Das musst du vielleicht nochmal erklären, das finde ich irgendwie das Faszinierende. Mhm. Wir haben einen Politiker, der immer gesagt hat, ich will den Brexit, der die anderen vor sich hergetrieben hat, es ist dazu gekommen. Jetzt sieht man so, naja, Bilanz gemischt, so richtig abgestürzt ist das Land ja nicht, könnte man argumentieren, aber so richtig toll ist es auch nicht geworden, wie das, was die Brexit-Befürworter immer gesagt haben. Und an der Stelle gibt es dann viele, die sich jetzt noch hinstellen und sagen, ja, das war nicht der anständige Brexit, wie wir ihn haben wollten, oder?
Herr Farage hat ja, also erstmal muss man sagen, dieser Brexit hat dem Land massiv geschadet. Also die Statistik sagt jetzt 4% des Bruttosozialprodukts und das wird immer mehr.
Ja.
Das wissen die meisten auch. Es ist in den Umfragen so, dass mehr als 60% sagen, das war ein Fehler. Also auch von denen, die Farage gefolgt sind und eben für Brexit gestimmt hat. Und Farage weiß das auch. Also es stellt sich Farage jetzt hin und das ist wirklich interessant und sagt, Brexit has failed.
Ja.
Also der ist nicht richtig umgesetzt worden. Mhm. Und damit, weil er das eben populistisch gut nutzen kann und weil er eben auch ein guter Demagoge ist, tropft das Thema irgendwie an ihm ab. Und er sagt halt, ja, der ist nicht richtig umgesetzt worden und wir müssen jetzt gucken, stop the boats, dass wir eben diese 30.000 pro Jahr, was ja keine große Zahl ist an Bootsflüchtlingen, die hier immer wieder jeden Sommer vor allem auf die Insel kommen, dass wir die stoppen, weil die sind eine Gefahr für das Land. Also er tut eigentlich so, als ob es den Brexit gar nicht gegeben hätte und macht mit dieser Anti-Immigration und dieser latent rassistischen und auch manchmal auch offen rassistischen Rhetorik einfach weiter.
Er war nie in Verantwortung.
Ja, und das ist ja das Irre immer an Populisten. Die sagen ja immer, sie sind die Opfer, die anderen, der Mainstream, die sind alle gleich, die sind alles schuld und wir würden es ja alles anders machen, wenn wir denn nur an die Macht kommen. Aber das will auch Farage nicht. Der ist zwar jetzt Abgeordneter, also er ist jetzt im Parlament, der ist reingewählt worden, aber das interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. Der war auch in seinem Wahlkreis so gut wie ist er, glaube ich, jetzt erst einmal gesichtet worden seit der Wahl im Juli oder zweimal.
Er ist gerne in den USA, wie man
liest. Er ist sehr gerne bei Trump in den USA und er tut weiter so, als sei er das Opfer und habe mit dem Ganzen, was hier passiert, nichts zu tun und inszeniert sich eben populistisch als die große Opposition. Er ist ein Disruptor, ist ein Zerstörer. Ähnlich wie auch die Populisten in Deutschland und der britischen Politik hat er damit extrem geschadet und wie gesagt, er ist meiner Meinung nach einer der einflussreichsten Politiker aus der Hinterhand, der eben einfach den gesamten Diskurs so nach rechts geschoben hat.
Ich glaube, das sehen auch einige in der konservativen Partei so. Der Parteitag ist noch nicht, der findet am Wochenende statt. Da geht es ja auch darum, wer wird der neue Parteivorsitzende und es gab immer mal Stimmen in der Vergangenheit, die darauf zielten, ihn vielleicht für die Tories zu gewinnen. Ist das vom Tisch? Wie schätzt du das ein?
Also im Moment ist es, glaube ich, ziemlich vom Tisch und die wären auch wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn die den mit in die Partei nehmen, weil das größte Ziel, und das war mit auch eins der Motive für Farage, überhaupt nochmal in die Politik zurückzukehren, war für ihn immer, die Tories zerstören zu wollen. So wie für die AfD auch in Deutschland ja das Hauptziel ist, die CDU zu zerstören.
Ja.
Und das hat bei Farage auch einen persönlichen Hintergrund. Er war mal Mitglied der Tories, die haben ihn nie gut behandelt. Die haben ihn immer als so ein bisschen so ein Plebejer, so von unten, so ein Working-Class-Guy gesehen.
Ja.
Und ich glaube, dass bei dem auch einfach eine ganze Menge Rachegelüste eine Rolle spielen. So richtig ernsthaft Politik machen will der aber eben gar nicht. Das ist ihm viel zu viel Arbeit. Auf der Ebene kann man ihn vielleicht mit Sarah Wagenknecht vergleichen. Also der möchte sich eigentlich in das Klein-Klein der Tagespolitik, damit möchte er sich gar nicht abgeben müssen. Er will halt im Grunde einfach nur den Diskurs nach rechts verschieben. Er will die Tories weiter zerstören, obwohl er die eben schon jetzt in die Knie gezwungen hat. Die haben ja eine historische Wahlniederlage hinter sich und hat jetzt, und das war übrigens auch interessant, auf dem Parteitag ganz klar gemacht, dass sein nächstes Ziel ist, Labour zu zerstören.
Ja, das ist interessant. Ich erinnere mich an dieses Zitat, wir werden sie jagen.
Genau. Und das ist auch sein Ziel und das war auch in dieser Rede klar. Da hat er zwar auch nochmal den Tories einen mitgegeben, aber die interessieren ihn eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Die haben ja derartig viele Abgeordnete verloren, dass sie sich da Jahre nicht von erholen werden. Das wird jetzt eine Weile dauern. Nein, er hat gesagt, Labour ist jetzt unser Hauptgegner, hat auch Keir Starmer massiv angegriffen und es war auch interessant zu sehen, dass im Publikum, da waren ja über 4000 Leute und es war wirklich eine tolle Stimmung, wie gesagt, die haben sich wirklich gefeiert, dass da eben sehr, sehr viele Ex-Labour-Wähler waren. Mhm. Also das fand ich eigentlich am beunruhigendsten. Es war eben, eigentlich war das so eine Parteimitgliedschaft oder wer immer dahin kam, das waren nicht nur Parteimitglieder, aber eine Anhängerschaft, die sich da versammelt hat, die eigentlich aus ganz vielen eher gemäßigten Lagern der britischen Gesellschaft kam. Also Working Class schon, aber da waren jetzt nicht rechtsradikale Hooligans oder Rassisten unterwegs. Die waren auch zu uns total freundlich. Also anders als ich glaube es für die Kollegen im Moment manchmal ist, wenn sie bei AfD-Kundgebungen sind, konnten wir da als öffentlich-rechtlicher Kamerateam völlig frei rumlaufen und die waren auch alle irre nett und haben auch alle Fragen beantwortet. Also der sammelt da im Moment ein Residuum von ehemaligen Labour-Wählern und auch enttäuschten Tory-Wählern, die das Gefühl haben, Tory oder Labour, das ist doch alles das Gleiche.
Ja.
Die Labour-Regierung hat nun auch keinen so guten Start hingelegt, also die hilft ihm da auch noch.
Ja.
Können wir ja gleich auch noch drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Aber das ist eben das, was ich an ihm so gefährlich finde, dass er eben eigentlich ganz normale Leute im Grunde einsammelt, die einfach enttäuscht sind und von der Politik hier aus guten Gründen.
Mhm.
Und damit aber eben etwas macht, was den Diskurs so zerstörerisch, was letztlich diese Politikverdrossenheit, diese Veränderungsängste der Leute nicht konstruktiv begegnet, sondern eben sie immer wütender und immer ratloser macht.
Ja. Man kann das auch ganz gut illustrieren, diese Gefahr für Labour, an einer Zahl, über die ich gestolpert bin. In 89 Wahlkreisen von den 412 Wahlkreisen, die Labour gewonnen hat, wurde Reform UK zweitstärkste Kraft. Also das zeigt, wie nah er an Labour dran ist.
Absolut. Und man merkt das auch an der Rhetorik von Keir Starmer und von den anderen Labour-Ministern jetzt. Die haben alle Angst vor dem.
Ja.
Und auch bei Keir Starmers Parteitagsrede reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber da konnte man schon merken, oder bei der Gesamtrhetorik der Labour-Regierung merkt man schon, dass sie zum Beispiel, wenn es um Immigration geht, extremst vorsichtig und auch fast zu defensiv sind, weil sie ganz genau wissen, Reform sitzt ihnen eben im Nacken.
Ja.
Und wenn die nicht wirklich überzeugende 5 Jahre hinlegen, dann kann es sehr gut sein, dass die ihre Stimmen- und Abgeordnetenanteile nochmal deutlich ausbreiten beim nächsten Mal.
Schwenken wir rüber nach Liverpool. Parteitag von Labour, die große Rede von Keir Starmer. Du hast es angedeutet, konnte er antworten? Kann er dem etwas entgegensetzen?
Also er versucht es und das war auch eine ehrenwerte Rede mit lauter klugen Sätzen, aber für mich war die insgesamt, und das hat auch mit der Performance zu tun, total enttäuschend, weil er letztlich diese Doom-and-Gloom-Stimmung, die Labour ja seit dem Wahlsieg verbreitet, wo sie immer wieder sagen, das Land ist broken, wir haben kein Geld, was ja auch alles stimmt, ohne den Leuten aber eben das Licht am Ende des Tunnels zu zeigen, was jetzt seit 2 Monaten irgendwo das ganze Land deprimiert. Und wo er eben jetzt unbedingt das Rad hätte herumreißen müssen.
Ja.
Und das hat er, finde ich, mit dieser Rede, die wirklich wichtig war deswegen, nicht hinbekommen. Er hat eigentlich wieder gesagt, es wird alles ganz schwer, es wird alles ganz schlimm. Aber er hat eben nicht klar gemacht, wie er aus dieser schwierigen Lage herauskommen will und wofür und warum das Land leiden muss. Wir haben ja Ende Oktober kriegen wir das Budget, also den Haushaltsentwurf. Und da wird man dann sehen, wo sie eben Steuer erhöhen und so weiter. Nur das sind auch noch mal ein paar Wochen hin. Und allmählich verlieren selbst die Labour-Anhänger so ein bisschen den Glauben an diese Regierung und haben das Gefühl, wissen die eigentlich, was sie da tun? Und das finde ich sehr schade, weil ich schon glaube, dass sie ernsthaft versuchen wollen, was zu verbessern. Aber er schafft es irgendwie nicht, den Weg zu zeigen oder eben auch wirklich so eine Art Leader zu sein, der eine Vision hat, dass man das Gefühl hat, das wird alles gut am Ende.
Ja. 57 Minuten lang ging diese Rede und das war, wie du gesagt hast, also sehr viel auch in den Details, Ankündigungen, nochmal alles durchgegangen. Das war so ein bisschen der Verwaltungsbeamte, wie wir ihn kennen, der nochmal alles durchspricht, wo man denkt so, ist schon irgendwie alles gut, aber der Funken, der fehlte. Der kam dann nach 50 Minuten und an der Stelle hören wir vielleicht einmal rein, wo ein bisschen Feuer kam von Keir Starmer.
People said we wouldn't win across Britain, but we did. People say we can't deliver national renewal, but we can and we will.
Also die nationale Erneuerung, die er da in Aussicht stellt, das ist ja so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Man musste lange warten bei dieser Rede, bis es dann dazu kam, dass auch der Saal wirklich emotional ergriffen war, mitgerissen war. Wird ihm das zu einem größeren Problem? Was schätzt du ein?
Ich glaube schon. Also wenn er da nicht langsam die Kurve kriegt, und ich meine auch diese Rede, die hätte er auch am 5. Juli direkt nach der Wahl halten können. Ne? Also alle haben gesagt, wir würden nie gewinnen, wir haben gewonnen. Das ist ja so eine Selbstvergewisserung.
Ja.
Aber von einem Premier, der jetzt über 2 Monate im Amt ist, erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Konkretes.
Ja.
Und ich glaube, was er wirklich glaubt, er ist eben, wie du gerade gesagt hast, er ist kein Politiker, ist ein Beamter, also ein Technokrat. Und er glaubt, glaube ich, dass wenn er jetzt ordentlich ernsthaft an den Sachen arbeitet und da wirklich was liefern kann in ein paar Jahren, dass das am Ende über seine Chancen, wiedergewählt zu werden, bestimmen wird.
Und du sagst, das reicht nicht.
Und ich sage, das reicht nicht, weil du siehst das ja, wenn du dir anguckst in den USA, Biden, das ist ja auch alles nicht schlecht, was der delivered hat, aber es reicht nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind andere. Man muss eben auch durchdringen in den Medien und das ist natürlich auch der erste Labour-Wahlsieg im Zeitalter dieser verrückten Social-Media-Welt, wo jede Sekunde ein neuer Vorwurf auf dem Tapet ist. Und ich glaube, er muss dringend, authentisch und überzeugend, einen Silberstreif am Horizont an die Wand malen, weil sonst werden die Leute irgendwann nicht mehr mitgehen. Und einfach nur zu sagen, wir arbeiten ernsthaft, wartet mal ab, vertraut mir mal, ich mache das schon.
Ja.
Ich glaube, das reicht nicht mehr heutzutage. Und wenn das so weitergeht, dann wird die Stimmung sich gegen diese Regierung wenden. Und das wiederum kann ihm zwar egal sein, weil er 5 Jahre hat, aber eine solch negative Stimmung wie im Moment im Lande sich verbreitet hat und auch in den Medien, die man natürlich, muss man sagen, auch überwiegend Tory-Medien sind, aber die hat natürlich auch Einfluss darauf, wie die Abteilung oder wie die Departments in der Downing Street arbeiten. Ich meine, das demotiviert ja auch so ein neues Regierungsteam und das kann nicht gut sein. Also ich mache mir da gewisse Sorgen, dass sie da so ein bisschen sich verheddert haben. Andererseits ist es noch Early Days, also die haben ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Das, die müssen nur aus diesem Loch irgendwie wieder rauskommen, weil die Stimmung wirklich, mit wem immer man redet im Moment, ist nicht toll.
Ein Riesenthema, das zeigen die Umfragen, ist nach wie vor die Migration. Viele Briten sagen, das ist wirklich das Thema, was mich interessiert. Das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg von Reform UK. Wir haben eben über Nigel Farage, seine Politik gesprochen. Die Antwort von Labour, die ist schon wieder technischer, die ist bürokratischer, die ist gar nicht so einfach in Schlagwörtern zu beschreiben. Wie wichtig ist das Thema deiner Meinung nach für den Erfolg von Labour? Wird er dort vorlegen müssen, Erfolge erbringen müssen?
Ja klar, also da wird er, vor allem bei dem Thema wird er eben auch von Reform und den Rechtspopulisten gejagt. Und da wird er was liefern müssen. Und das war auch interessant in der Rede. Er will eben auch da, und das kann man ihm ja auch nur positiv anheften, er will auch da ernsthafte und ehrliche Erfolge haben. Also er hat zum Beispiel in der Rede gesagt, wir müssen diese Bootsleute, die eben mit den Booten kommen, wir müssen die Asylanträge von denen ordentlich bearbeiten. Und das heißt aber auch, dass wir einige im Land behalten werden.
Ja.
Und gleichzeitig hat er ja Ruanda sofort gestrichen, was auch richtig war, weil das war ja nur ein milliardenschwerer Gimmick, der ja zu nichts geführt hat, außer zu Gerichtsverfahren für die Regierung.
Ja.
aber er muss natürlich jetzt eine Antwort bringen, wie er damit umgehen will. Und das ist natürlich, wenn man eben ehrlich ist, und das ist er eben oder will es sein, nicht so einfach. Und er war jetzt eben, er war ja bei Giorgia Meloni, hat sich da umgeguckt, hat deren Strategie sogar als interessant und vernünftig bezeichnet. Da geht es ja vor allem darum, dass sie die Asylverfahren outsourcen oder offshoren will, also woanders stattfinden lassen will. Das ist ja was anderes als Ruanda, wo es ja darum ging, dass die Leute dahin abgeschoben, im Grunde deportiert werden und nie wieder zu sehen sind. Das ist ja nicht das, was Meloni will. Und das, das ist etwas, was sich Starmer auch vorstellen kann. Nur dazu muss er natürlich mit den EU-Ländern auch zusammenarbeiten. Und das ist alles komplex und wird dauern. Er hat angekündigt, dass er so eine Border Security Einheit gründen will, die sich dann auch darum kümmert. Aber das wird eine Weile dauern. Und da muss er aber eben auch gucken, dass das nicht zu lange dauert, weil sonst sitzt ihm wieder Farage in den Nacken, der sagt, hier, ihr macht ja nichts.
Und das Faszinierende ist, aus der Partei Reform UK hört man dann, wir müssen die Flüchtlinge, die mit dem Boot kommen, zurückweisen, also zurück nach Frankreich bringen. Da kann man jetzt lange mit Völkerrechtlern drüber diskutieren. Geht nicht, kann man nicht machen. Wenn die Franzosen nicht zustimmen, ist das Bruch des Völkerrechts. Und dann sieht man schon wieder, Populismus trifft Realität.
Genau,
aber
die haben überhaupt keinen Plan.
Ja.
Also, das geht ja auch nicht, weil ironischerweise seit dem Brexit sind sie ja nicht mehr Teil dieses Dublin-Abkommens. Ja. Und deswegen kann man seit danach oder seitdem eben auch nicht einfach Leute zurückschieben.
Ja.
Das hat das ja alles noch schlimmer gemacht in gewisser Weise. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass auch vorher nicht viele Leute zurückgeschoben wurden. Aber es ist eben keine einfache Antwort darauf. Andererseits, es sind im letzten Jahr 30.000 gewesen. Das ist bei einer Bevölkerung von 68 Millionen eigentlich kein Problem. Und das wiederum ist etwas, was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass sich Starmer, und das hat mit Farage zu tun, nicht traut, mal einfach zu sagen, Leute, eigentlich haben wir gar nicht so ein großes Problem.
Ja.
Also wenn man das mit Europa vergleicht.
Das ist die Einschätzung, die ich auch teile. Ja. Oder dass man sagt, vielleicht haben wir kein Migrationsproblem bei aller Migrations- und Asylpolitik, die man gestalten sollte. Aber vielleicht muss man viel eher über ein Integrationsproblem reden, wo Geld fehlt. Das ist natürlich auch ein Problem dieser Regierung.
Ja, klar. Mhm. Ja, ja, nee, aber wie gesagt, das trauen sie sich irgendwie nicht. Nee. Also das ist wie mit dem Brexit, da kam ja auch in der gesamten Rede kam das nicht einmal vor.
Ja.
Diese Themen, die Farage, die Rechtspopulisten besetzt haben, aggressiv, traut sich Labour nicht anzufassen.
Ja.
Und wenn wir mal jetzt von der Migration zum Brexit kommen, ich weiß nicht, wie die dieses Wirtschaftswachstum, was sie immer beschwören, wie sie das hinkriegen wollen, wenn sie in keinster Weise diesen Brexit zumindest in Teilen rückgängig machen wollen. Also das wird auch noch interessant. Das ist ein bisschen so, hat neulich jemand auf Twitter geschrieben, wie uphill gegen den Strom schwimmen und paddeln. Das ist schwierig, dass dieses Wirtschaftswachstum zu erreichen, wenn sie mit der EU keine engeren Bande wieder eingehen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie er da wieder irgendwann die Kurve kriegen will, weil im Moment schließt er ja weiter jede Art von Rückabwicklung aus, also sowohl den Binnenmarkt als auch eben eine Zollunion einzugehen. Und das wird ja auch alles dauern. Und ich verstehe auch, warum er da nicht so richtig dran will im Moment. Aber das ist alles schwierig, weil Labour sich da sehr eingeboxt hat auch. Ne?
Ja. Ich glaube, das ist auch eine Debatte, die wir in den nächsten Wochen noch weiterführen werden, wenn Rachel Reeves, die Finanzministerin, dann das Budget vorlegt und deutlich wird, wo überall Geld fehlt, um zu investieren, um all die Versprechen ermöglichen zu können. Wir haben uns beschäftigt mit der Politik, mit den Parteitagen. Britische Politik ist oft geprägt von Shakespeare und mit Shakespeare wollen wir an dieser Stelle auch enden.
Genau, ich war nämlich mal im Theater.
Du warst mal im Theater und das war nicht bei Reform UK, sondern das war das National Theatre.
Genau, die Politik ist hier ja auch oft Theater, das ist gut gesagt.
Was hast du gesehen?
Ich war gestern im National Theatre und habe mir Coriolanus angesehen, eine neue Inszenierung eines der weniger bekannten Shakespeare-Stücke, das aber ehrlich gesagt ganz toll ist. Das war mir auch nicht so klar, dass aber vor allem auch eine tolle Inszenierung war. Und deswegen für die, die jetzt in den nächsten Wochen
Mach
noch nach
Appetit.
London kommen,
ja.
Das läuft noch bis Mitte November oder 9. November. Das ist die Geschichte in ganz kurz eines Kriegers im alten Rom, der die Stadt, also Rom, vor einem feindlichen Angriff bewahrt und daraufhin von den Patriziern, also dem Establishment, zum Konsul, also zum Politiker gemacht wird, womit der aber wiederum gar nicht so klarkommt. Der überwirft sich dann mit denen und geht dann zu den Feinden wieder zurück und greift dann oder will mit denen wiederum Rom angreifen. Und wird am Ende umgebracht, wie immer bei Shakespeare. Also das ist kompliziert, wie immer bei Shakespeare. Warum das so spannend ist, das liegt an der Inszenierung und an dem Hauptdarsteller, an dem Hauptschauspieler. Das ist nämlich David Oyelowo, den Namen wird keiner kennen unbedingt in Deutschland, aber das Gesicht kennen viele. Der hat in Selma 2014 den Martin Luther King gespielt, dann hatte er eine wichtige Rolle bei der super populären BBC-Serie Spooks. Da war er der MI5-Officer Anfang der 2000er Jahre. Und er ist hier besonders bekannt geworden dadurch, dass er als erster schwarzer Schauspieler in einer größeren Inszenierung Henry VI. Gespielt hat. Das war 2001 und da war die Besetzung von People of Color oder Schwarzen in solchen Hauptrollen noch echt ein Ding.
Ja.
Und das fand ich interessant gestern zu sehen oder überhaupt, wenn du jetzt hier in dieser Tage in London ins Theater gehst, das ist mittlerweile total normal geworden. Und das finde ich auch toll und man guckt da jetzt eben nicht mehr wie damals 2001, boah, da spielt ja ein Schwarzer den Henry VI., sondern man guckt jetzt wirklich nur noch darauf, ist der gut oder ist der nicht gut. Also das war wirklich lange auch eine Diskussion hier und hat man hier natürlich viel mehr, eine viel diversere Gesellschaft, auch viel einfacher Leute zu rekrutieren dafür. Aber das fand ich richtig spannend. Also mittlerweile hast du eben so ganz häufig ein Drittel der Schauspieler, die eben die People of Color sind. Und das ist auch kein Thema mehr hier. Fand ich interessant. Und abgesehen davon, der ist einfach super toll.
Ja.
Und der hat da, das ist eine Inszenierung, wo ganz viel mit Video gemacht wird, was aber nicht aufgesetzt wirkt. Kampfszenen mit Blitzen und Slow-Mo. Also es hat so einen ganz starken filmischen Einschlag, was ich aber oft eben nicht so mag. Aber hier macht es wirklich richtig Sinn. Und es ist eben auch, und das macht es auch spannend, diese alte Handlung von damals aus dem alten Rom so auf die heutige Zeit übertragen. Und das macht richtig Sinn auch bei dieser Kiste. Und da ist nämlich dieser heldenhafte Krieger, dieser Coriolanus, einer, der von diesen Patriziern, also vom Establishment im Rom, benutzt wird. Das sind da in der Art und Weise, wie das inszeniert ist, sind das eben die heutigen Populisten.
Da kann man Parallelen nehmen.
Und das haben die so inszeniert, dass man wirklich die ganze Zeit auch eben an Farage und Labour oder eben, und die wollen diesen Helden nutzen und er will aber nicht mitmachen und entflieht dann diesen Populisten. Und warum das dann alles für ihn am Ende doch schief geht, das wäre jetzt zu lang für hier. Aber auf jeden Fall ist es eine wahnsinnig spannende Inszenierung, 2,5 Stunden, ich habe es nicht gemerkt, es geht so vorbei und es ist ein tolles Bühnenbild und wenn man, wie gesagt, wenn einer von unseren Hörern hier in den nächsten Wochen nach London kommt, Coriolanus im National Theatre, kann ich total empfehlen.
Schön, das hört sich nach 5 von 5 Sternen an, wie man hier in der Presse immer sieht.
Fand ich schon.
Und vielleicht ein passender Abschluss zu unserer heute, zugegebenermaßen sehr politischen Folge. Vielen Dank, Annette.
Bitteschön.
Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christoph Prössl.
Welchen Einfluss hat Taylor Swift auf die Wirtschaft? Welche Versicherung zahlt meinen Hochwasserschaden? Und wie geht's der deutschen Industrie wirklich? Die Antworten, die gibt's täglich aufs Ohr. Von Montag bis Freitag im Podcast 10 Minuten Wirtschaft.
Wenn Taylor Swift ein Konzert gibt, dann lässt das die Umsätze und Steuereinnahmen vor Ort derart steigen, dass es in den USA dafür sogar einen Begriff gibt. Swiftonomics, ich liebe dieses Wort.
Wir spüren für euch die wichtigsten Themen auf und erklären sie euch, ja genau, in maximal 10 Minuten.
Bei Extremwetterlagen, Hochwassern und so weiter und so fort, also Naturkatastrophen, zahlt auch die normale Wohngebäudeversicherung nicht, selbst wenn man die hat. Was man braucht, das ist eine sogenannte Elementarschadenversicherung. Wer sowas hat, der kann natürlich auch darauf hoffen, dass eine solche Versicherung die Schäden dann reguliert.
Im Podcast der NDR Info Wirtschaftsredaktion erfährst du, was jetzt gerade wichtig ist und du kannst mitreden bei den Themen, die dich beschäftigen. 10 Minuten Wirtschaft hörst du in der ARD Audiothek und überall da, wo du gerne Podcasts hörst. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.